Herzlich willkommen zur Überstunde, dem neuen Talkformat mit Marina Weißband und Michael Brücker. Heute zu Gast in der Überstunde SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zum Thema Druck.
Herzlich willkommen, liebe Pioneers, zur Überstunde auf der Pioneer One. Heute natürlich wie immer mit Marina Weißband.
Hi.
Und heute zum ersten Mal mit dem Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Danke,
dass du hier bist. Wir freuen uns sehr. Lars Klingbeil hat gleich eine namentliche Abstimmung, deswegen haben wir diesen Live-Talk etwas vorverlegen müssen. Und damit sind wir eigentlich auch bei dem Thema, über das wir heute mit ihm reden wollen, nämlich den Begriff Druck haben wir uns ausgesucht für das Gespräch mit Ihnen, Herr Klingbeil. Erahnen Sie, warum?
Ja, es gehört ja zur Politik, glaube ich, mit dazu, Druck, ne? Und wenn ich jetzt so auf meine 2,25 Jahre als Generalsekretär zurückgucke, dann war das schon die ein oder andere nicht ganz entspannte Situation dabei. Also insofern passt das, glaube ich, ganz gut.
Ich finde Druck eigentlich deswegen ideal, Marina, weil wenn man hier gerade an diesen Kolonnaden vorbeifährt, wo damals 1994 die Wahlkampfvideo von Gerhard Schröder, Rudolf Scharping und Oskar Lafontaine gedreht wurde, dann erinnert man an die frühen, ja fast schon goldenen Zeiten der SPD 1998. Und seitdem habe ich das Gefühl, ist der Generalsekretär der SPD, ja, ich darf den Begriff jetzt nicht nennen, aber eine ziemlich arme Sau, weil es irgendwie ständig bergab geht und er alles das verkaufen muss, was gerade nicht läuft.
Jetzt muss ich sagen, echt gleich der Einstieg, schlecht recherchiert. 98 gab es gar keinen Generalsekretär, der ist ja erst viel später geschaffen worden. 2002, also, glaube ich, gab es einen Generalsekretär.
Es gab einen Bundesgeschäftsführer,
stimmt. Aber okay, gucke ich jetzt mal drüber hinweg. Und seitdem es einen Generalsekretär gibt, wurde es eigentlich immer schlechter. Also das kann man schon sagen, ja. Ja, aber das hat jetzt, glaube ich, wenig mit dem Posten des Generalsekretärs zu tun, sondern eher mit Verschiebungen, die da sind in der Gesellschaft oder mit Sachen, die auch der Sozialdemokratie passiert sind. Und das ist ja auch nicht überall so. Also ja auch mal, ne, ich komme aus Niedersachsen, da ist noch alles in Ordnung. In meinem Wahlkreis ist alles in Ordnung. Also gibt es auch noch gute Welten.
Was hat sich verändert?
Naja, wir haben nicht mehr diese klassischen zwei Parteiblöcke, ne? Also Sozialdemokraten auf der einen Seite, Christdemokraten auf der anderen, beide irgendwie knapp um die 40%. Wir haben angefangen, das aufzubrechen, leider. Und ich glaube, bei der Union fängt dieser Prozess jetzt erst an, wenn Merkel weg ist. Wir haben neue Parteien, die Grünen sind stärker geworden, die Linkspartei ist überhaupt gekommen, die AfD ist leider da. So, und das hat die politische Landschaft hat sich verändert. Das sieht man in anderen europäischen Ländern ja auch. Und das hinterlässt halt auch Spuren bei uns in der SPD.
Wenn Sie als SPD, Sie als Generalsekretär sich unter Druck fühlen, woher kommt dieser Druck am meisten? Sind das die WählerInnen? Ist das die Presse? Ist das die politische Konkurrenz? Ist das die eigene Partei?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, in meiner Funktion als Generalsekretär kommt der meiste Druck schon aus der Partei, weil ich ja die Partei organisiere und dann natürlich auch am meisten mitkriege, was so in der Partei passiert und darauf reagieren muss. Eigentlich wäre es gut, wenn der meiste Druck von den Wählerinnen und Wählern käme, weil das glaube ich auch, ich glaube, wenn man sich darauf konzentriert, da Druck rauszunehmen, dann ist man am Ende auch erfolgreich an der Politik. Und deswegen bin ich immer ganz dankbar, dass ich so eine Doppelfunktion habe. Also ich bin ja auch Abgeordneter und versuche ganz, ganz viel im Wahlkreis präsent zu sein. Und jetzt diese Corona-Zeit, da werden wir sicherlich auch drüber reden, die auch sehr viel Druck gemacht hat. Das hilft mir halt manchmal, wenn du so ein, zwei Wochen in Berlin gewesen bist, dann hast du manchmal eine Wahrnehmung, es gibt das Megathema, das alle umtreibt, was man lösen muss, wo man irgendwie Antworten zu braucht. Und dann fährst du in den Wahlkreis und redest mit denen, die nicht in dieser Berliner Bubble drin sind und du merkst, das Thema, was hier groß war, ist da völlig klein. Und deswegen ist die Drucksituation bei den Bürgern manchmal ganz anders als in der Partei.
Welchen Druck macht sich Lars Klingbeil selbst? Umfragewerte sind weiterhin konstant schlecht. Nimmt man sich einen Teil dessen auch in den eigenen Job, weil der Generalsekretär der Chefverkäufer eigentlich der Partei ist? Welchen Druck machen Sie sich selbst?
Ich glaube, die Umfragen sind nicht mein Druck, weil die Umfragen sind am Ende, stehen die für den Zustand der Partei, wie wir wahrgenommen werden. Und darum geht es mir. Also ich glaube, was jetzt für mich die letzten Wochen sehr wichtig war, war auch gerade nach der Wahl der neuen Parteivorsitzenden. Und das war ja ein sehr ungewöhnlicher Prozess, wie wir zu den beiden gekommen sind. Also, oder wie überhaupt Parteivorsitz ausgewählt wurde, war für mich ja sehr schnell klar, ich muss als Generalsekretär organisieren, dass die drei Machtzentren, die da sind, also die Fraktion, die Regierung, die Partei, dass wir da zusammenkommen. Und das war der Druck, den ich hatte die letzten Wochen, zu sagen, wie kriege ich da eine Einheit hin? Wie kriege ich Geschlossenheit hin? Das ist für mich der Schlüssel, um bei Umfragen auch wieder besser zu werden, indem wir erstmal da die Geschlossenheit haben. Und das ist der Druck, den ich die letzten Wochen hatte und wo ich zum Beispiel mit dem Konjunkturpaket sage, das hat auch funktioniert, dass diese Geschlossenheit dann da war.
Das heißt, Sie konzentrieren Ihre Kraft im Moment sehr stark in die verschiedenen Machtzentren innerhalb der SPD und gar nicht so sehr auf den politischen Gegner?
Naja, das kann man ja beides machen, aber ich habe schon sehr viel Energie, stecke ich gerade in das Interne. Also ich bin derjenige, der gerade sehr stark die Kraftzentren managt, sie zusammenholt, sie koordiniert, dafür sorgt, dass alles abgestimmt ist, dass die SPD geschlossen, gemeinsam auftritt. Und wenn dann so wie heute Zeit ist, dann gebe ich gerne Herrn Laschet auch nochmal eine mit.
Wir kommen jetzt nicht zum Herrn Laschet, Marina. Bleib bei unserem Thema.
Gut, bleiben wir beim Thema Druck. Wegen meiner. Mir ist egal, worüber ich rede. Kann man unter Druck Visionen entwickeln als Partei?
Ja, das hoffe ich. Also doch, und das geht auch. Also muss man reden, ist Druck eigentlich was Negatives oder Positives? Also ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass Druck was ausschließlich Negatives ist. Also ich kenne viele Situationen auch, wo Druck sich nicht gut anfühlt. Aber also vielleicht nehme ich jetzt mal das, was wir die letzten Wochen diskutiert haben mit dem Konjunkturpaket. Da war ja der Druck von Fridays for Future, war ja da, dass keiner neuen Kaufprämie zugestimmt wird. Und da glaube ich schon, dass dieser Druck geholfen hat, dass was Neues, Kreatives, also jetzt kann man darüber streiten, wie kreativ ist keine Kaufprämie, aber zu sagen, wir geben das Geld, 10 Milliarden für die Automobilindustrie, jetzt mal in andere Bereiche, Elektromobilität, Wasserstoff, Ausbau von Batterieforschung auch, also das, ja, da kann was Neues entstehen. Und ich würde schon sagen, auch zum Beispiel, wenn ich an die Situation zurückdenke, wo Andrea Nahles zurücktritt und wo wir sagen, wir machen jetzt mal was anderes, wir machen ein neues Auswahlverfahren für den Parteivorsitz, auch da Drucksituationen. Und es entsteht was Neues, Kreatives. Also ich finde, Druck kann auch Treiber sein, aber ob es ein permanenter Druck sein muss, das ist dann eher die Frage.
Aber dieser Punkt interessiert mich tatsächlich. Wir hatten hier neulich ein Gespräch mit Carla Remsma und wir haben über diese Abwrackprämie gesprochen. Und ich war überrascht, wie viel Macht die Autoindustrie in Deutschland hat, so als Outsider. Und Michael war überrascht, wie wenig Macht sie nur noch hat, dass diese Forderung eben überhaupt so viel diskutiert wurde und letzten Endes auch abgelehnt wurde. Ich merke, es gibt sehr viel Druck von Lobbyisten und von der Wirtschaft und andererseits gibt es jetzt Druck von Fridays for Future, von zivilgesellschaftlichen Verbänden. Welchen empfinden Sie gerade als größer?
Ich weiß nicht, ob man sich da, sondern da muss man sich nicht entscheiden. Also als Politiker muss ich für mich eine Situation analysieren und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, für die Automobilindustrie ist es klug, dass wir über den Tag hinausdenken. Also jetzt haben Sie mit Lobbyisten und mit Macht und so weiter, aber erstmal ist es ja eine völlig nachvollziehbare Denke, dass man sagt, das sind hunderttausende Arbeitsplätze, das ist Schlüsseltechnologie und Schlüsselindustrie in Deutschland, das sichert internationale Wettbewerbsfähigkeit und wir wollen, dass das erhalten bleibt. Das ist mein Interesse, ganz klar. Ich möchte gerne, dass wir eine starke Automobilindustrie haben. Und jetzt frage ich mich aber, wie können die Jobs der Zukunft auch in der Automobilindustrie entstehen? Und dafür, glaube ich, sind die Entscheidungen, die wir getroffen haben, helfen, um diese Branche zu stärken, dauerhaft. Da bin ich fest von überzeugt. Das sind keine Entscheidungen gegen die Automobilindustrie, sondern es sind welche für die Automobilindustrie. Aber vielleicht nicht für das Kurzfristige, sondern für das Langfristige. Und diese Debatte bin ich gerne bereit zu führen. Und das ist kein Gegeneinander. Das will ich jetzt sagen. Es geht nicht um die Frage Klimaschutz oder Industrie, sondern es geht darum, das klug zu verbinden und das in die Zukunft zu entwickeln. Und das, finde ich, haben wir mit diesem Konjunkturpaket geschafft. Das Schwierige ist dann, dass die Debatte um das Konjunkturpaket wirklich auf diese symbolische Frage: Bist du für die Automobilindustrie? Bist du für die Autoprämie? Bist du dagegen? Verkürzt wurde. Und das springt mir zu kurz. Und das halte ich für einen großen Fehler im politischen Diskurs mittlerweile.
Aber es ist natürlich nachvollziehbar, weil die Autoindustrie es ja offenbar nicht so sieht wie sie. Die hat ja die Abwrackprämie gefordert. Die Unternehmenslenker, die Wirtschaftschefs, die VDA-Präsidentin haben diese Prämie gefordert. Sind die dann zu doof, um die Verbindung zu sehen, die Sie gerade skizziert haben? Oder brauchen Sie sie tatsächlich, um die Industrie zu retten?
Also vielleicht war das der Weg, den man kannte aus den letzten Jahren und wo man dann noch sagt, man ist vielleicht wenig zu Veränderungen bereit und man möchte gerne die Wege gehen, die man schon mal probiert hat. Aber ich kann ja auch im Nähkästchen plaudern. Ich hatte auch den einen oder anderen, der auch was mit dieser Industrie zu tun hat und der mir gesagt hat, ich kann das schon nachvollziehen, warum man das so macht und das wird uns langfristig auch helfen.
Kennen Sie in Ihrem privaten Umfeld jemanden, der aufgrund der befristeten Umsatzsteuerabsenkung sich ein Auto zulegt im nächsten halben Jahr?
Ja.
Echt?
Ja. habe gestern gerade mit jemandem drüber geredet. Ich war gestern mit jemandem unterwegs. Ich war gestern joggen mit einem Freund und der hat mir gesagt, er wird sich jetzt ein neues Auto kaufen wegen der Mehrwertsteuersenkung.
Da haben wir es, ein N von 1.
Ein N von 1, genau.
Ja, weil die Frage, ob ich jemanden kenne und nicht. Ich kann mit völliger Überzeugung empirisch erforscht sagen, ich habe gestern jemanden getroffen, der mir gesagt hat, er wird sich ein neues Auto kaufen.
Gut, würde ich das diesem jeweiligen Unternehmenschef dieser Autotype dann auch sofort mitteilen, weil die glauben nämlich daran gar nicht, dass das irgendetwas bringt, diese Umsatzsteuerabsenkung, die 20 Milliarden Euro kostet.
Ich glaube übrigens, dass auch bei einer Kaufprämie wir eine selbe Debatte führen würden, weil ich in dieser Corona-Zeit glaube, Menschen sind tief verunsichert, wissen nicht, wie gehen die nächsten Wochen ökonomisch, die nächsten Monate ökonomisch ab, was passiert alles, kommt eine zweite Welle, was bedeutet das für mich persönlich als Verbraucher, und ich kann mir gut vorstellen, es gibt Kaufzurückhaltung und da können wir alle nur gemeinsam hoffen, dass das aufgebrochen wird.
Mich interessiert genau dieser Punkt. Wir haben an der Schnittstelle von Wirtschaft und Politik nicht nur die Sachen, die Sinn ergeben, ja, dass man sagt, ja, die Autoindustrie muss sich langfristig entwickeln, sondern der Druck, der da ist, ist ja auch anderen Dingen geschuldet. Wie das Quartal abgeschlossen wird, welche Logiken von Gewinnern und Verlierern es in der Presse gibt. Und der Druck, den Lobbyisten machen, ist eben, glaube ich, nicht immer zugunsten ihrer eigenen Branche oder ihrer eigenen langfristigen Interesse, weil die Anreizsysteme so gestrickt sind, dass sie uns fast zwingen, kurzfristig günstige und langfristig schädliche Entscheidungen zu treffen. Ist das etwas, das eine Rolle spielt? Und wie geht man damit um?
Na, das Beispiel der Autoindustrie, was ich gerade gesagt habe, ist ja eins. Also wenn ich kurzfristig vielleicht jetzt sage, ich will Gewinne machen, dann ist so eine Abwrackprämie 2 wäre richtig gewesen. Aber also nutzt es dem Ansatz zu sagen, ich möchte langfristig eine erfolgreiche, moderne, innovative Automobilindustrie haben. So, und da glaube ich, ist das, was wir jetzt beschlossen haben, 10 Milliarden eben in neue Antriebssysteme, in Modernisierung, Digitalisierung, das bringt langfristig viel mehr. Und das kann ich für andere Bereiche auch sehen. Also ich glaube nicht, dass immer die klügste, also dass die kurzfristigste Entscheidung immer die klügste ist. Und ich glaube sowieso, dass nach dieser Corona-Zeit wir ein paar grundsätzliche Fragen mal ansprechen müssen. Also ich meine, wir haben einen Staat, der die letzten Jahre auch so funktioniert hat, dass wir immer unter der Kategorie Effizienzsteigerung, Kosteneinsparung, Gewinnmaximierung gedacht haben. Und da sehen wir, glaube ich, gerade, das ist ein Stück weit vorbei. Also ich finde, diese ganze Frage von Gemeinwohl und was muss der Staat leisten können, ist irgendwie brachial in den Mittelpunkt gerückt. Und ich glaube, heute würde eine Bertelsmann-Stiftung sich gerade nicht mehr trauen, eine Studie zu veröffentlichen, wo vorgeschlagen wird, dass jedes zweite Krankenhaus in Deutschland zugemacht werden soll. Also das war ja immer der Fokus, wie kannst du noch mehr Geld einsparen, wie kannst du noch mehr rausquetschen aus dem System. Und diese Kurzfristigkeit im Denken, dieses ökonomische Denken, ich hoffe zumindest, dass diese Corona-Zeit dazu führt, dass man das sehr viel stärker hinterfragt.
Sie klingen natürlich logischerweise von Amts wegen wie einer, der in jedem Satz ein Plädoyer für die sozialdemokratische Programmatik im Grunde erläutert, weil das, was Sie gerade gesagt haben, wäre ja Kerngebiet auch für SPD-Wählerschaft. Wir lehnen Automobilindustrie, singuläre Industrien ab, wir machen ökologisch nachhaltige Sozialismus. Wir lehnen die Automobilabwrackprämie ab. Ein singuläres Interesse der Autowirtschaft wurde abgelehnt von ihrer Parteivorsitzenden Saskia Esken. Sie erinnern sich, sie hat das ja wesentlich...
Wir haben was Besseres gemacht.
Gut, ich sage nur, also die alte Welt, die Sie gerade skizziert haben, führt nicht mehr eins zu eins in Politik. Zugleich haben wir ökologische, soziale Fragen. Es geht jetzt um Verteilung, es geht um Unsicherheiten der Wirtschaft. Es wäre doch eine Blütezeit für die SPD eigentlich, oder? Warum erlebe ich das gar nicht? In den Umfragen haben die sich...
Aber wir haben gerade eine Corona-Zeit, in der es große Verunsicherung gibt und wo
wirtschaftliche Verunsicherung ja auch,
wo Menschen in diesem Land sich hinter die gewählte Führung stellen. Das ist namentlich die Bundeskanzlerin. Das ist ein Trend, den wir in allen europäischen Ländern sehen. Überall in allen europäischen Ländern. Ich habe gerade eine Studie der Europäischen Kommission gelesen. Wir sehen diesen Trend. Überall stellt man sich hinter die Person, die das Land führt. Und überall dort, wo es Koalitionsregierungen gibt, profitiert der Juniorpartner nicht davon. Aber jetzt nehme ich mal den Druck raus. Jetzt kommt der gelassene Generalsekretär. Das Spiel sortiert sich völlig neu die nächsten Monate. Merkel wird nicht mehr da sein. Dann kommt Herr Laschet oder dann kommt Herr Söder oder dann kommt Herr Merz oder was weiß ich, wer bei der Union noch um die Ecke kommt, und auf der anderen Seite kommt Herr Habeck und bei uns kommt auch jemand, vielleicht Jetzt kommt schon das Journalistengrinsen.
Schön, ja. Schön, dass er selbst jetzt mit der Kanzlerkandidatur anfängt und wir gar nicht fragen müssen.
Und dann wird sich das ganze Rennen neu sortieren und alle starten bei der nächsten Bundestagswahl von derselben Startlinie. Und es gibt keinen Bonus von irgendeiner Amtsinhaberin und Amtsinhaber. Und dann reden wir über die Themen. Und die Themen verschieben sich durch Corona gerade brachial. Die Themen werden sein ökonomische Fragen, soziale Fragen, Fragen des Zusammenhalts, Fragen der Europäischen Union und der Zukunft der Europäischen Union, und zwar im großen Spannungsfeld zwischen China und den USA und einer ideologisierten Debatte, die wir haben. Und da bin ich an der Stelle, sage ich, da haben wir ganz viele Punkte, die die SPD in die Waagschale werfen kann und wo wir mit unserer DNA, die wir seit 157 Jahren haben, völlig überzeugend auch marschieren können.
Verstehe ich ja alles in der Theorie und frage mich dann trotzdem, warum jetzt bei den Themen und beim guten Regieren, wie Sie ja immer sagen, Ihres SPD-Vizekanzlers, die Wähler derzeit die Lösung dieser Probleme gar nicht bei Ihnen verorten. Gar nicht bei der SPD.
Ich glaube, dass es ganz viele Menschen in diesem Land gibt, die 15%. Sehr, sehr froh sind, dass die SPD Verantwortung trägt in diesem Land. Und das sind mehr als 15%. Es gibt ganz viele Menschen, die froh sind, dass wir Verantwortung tragen.
Die äußern sich nur nicht mehr in Wahlergebnissen.
Und dass wir nicht so eine wackeligen Knie hatten, wie Herr Lindner das hatte, als es darum ging, Verantwortung zu übernehmen. So, und da muss man jetzt einfach mal cool bleiben. Und da muss man jetzt das Richtige tun. Herr Brücker, ich habe 6 Wochen vor der Hamburg-Wahl, musste ich jedem Journalisten, der mich hämisch angerinnt und gesagt hat, Sie sagen doch jetzt als Generalsekretär nur, dass Herr Tschentscher irgendwie eine Chance hat, im Rathaus zu bleiben. Das sagen Sie doch nur. Nein, der ist einfach seinen Weg gegangen. Der hat konsequent das gemacht, was richtig ist. Und am Ende hat er ein fulminantes Wahlergebnis eingefahren. Herr Brücker, ich habe das bei Stefan Weil erlebt, wo alle gesagt haben, der ist jetzt weg, da wechselt eine von den Grünen zur CDU, es gibt keine Mehrheiten mehr, Neuwahlen und so weiter. Ich habe das bei Malu Dreyer erlebt. Ja, da war schon klar, wie heißt sie? Entschuldigung. War jetzt nicht despektierlich gemeint, die hat ja schon die Räume ausgemessen in der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz. Malu Dreyer ist ja weg. Die hat einfach das gemacht, was richtig ist. Und gerade gibt es für die SPD eine Sache, die richtig ist zu tun. Und das ist, dieses Land durch eine Krise zu bringen. Und am Ende wird sich das auszahlen, bin ich mir ganz sicher. Und wir werden hier irgendwann wieder aus dem Schiff sitzen und Sie werden sagen, Herr Klingbeil, Sie hatten damals recht.
Ich weiß, dass ihr das immer sagt. Das sagt ihr aber auch schon seit 10, 15 Jahren. Irgendwann kommt diese Zeit und dann werden wir belohnt dafür, dass wir gut regieren. Ich will noch mal einmal eben auf Herrn Kühnert, den Sie ja sehr gut kennen und schätzen, ist ja ein Freund von Ihnen, ein politischer Freund zumindest.
Richtig, guter Mann.
Sehen Sie, so, das sagen Sie. Und er hat immer gesagt, es bringt uns einfach nichts. Wir können nicht in einer Koalition als Juniorpartner gewinnen. Die Leute lernen uns nicht so kennen, wie sie uns kennenlernen müssten. Und es zeigt sich doch jetzt, dass er recht hatte.
Also erstmal habe ich auch von Kevin Kühnert die letzten Wochen nicht mehr gehört, dass er gesagt hat, raus aus der GroKo, und zwar sofort. Und das Zweite ist, selbst wenn wir befreundet sind, kann es ja auch fundamentale Unterschiede im Denken und im Handeln geben. Und für mich ist klar, ich bin in der Politik nicht, um mich wohlzufühlen. Ich bin nicht in der Politik, weil ich möchte, dass die Leute applaudieren und sagen, du hast den großartigen Satz jetzt in der Opposition gesprochen, für den ich dich huldige und feiere, sondern ich bin in der Politik, weil ich etwas machen will für Leute, die mich hier nach Berlin geschickt haben. Und das sind meine Wählerinnen und Wähler, und für die kann ich in einer Corona-Zeit was machen, wenn ich Zugang zur Macht habe, zur Verantwortung. Dafür brauche ich auch die Möglichkeit zu regieren, und deswegen ist es richtig, wenn wir Verantwortung tragen.
Darf ich kurz in diese Gesprächssituation eines klassischen Politinterviews reingehen?
Ja, danke.
Weil die Situation gerade sehr, sehr schön ist. Michael sitzt vorgelehnt und geht mit einem, ja, jetzt geben Sie doch mal zu, dass Sie am Verlieren sind.
Ja, nicht ganz so
aber
ja.
Herr Klingbeil muss natürlich sagen, nein, nein, und wir ziehen unsere Linie. Und für mich ist das eine Situation, die eine gewisse Phrasenhaftigkeit in der Politik begünstigt, weil offensichtlich man als Politiker nicht sagen kann, ja, Kacke. Man kann aber auch nicht als Politikjournalist nachlassen und sagen, ja gut, lass mal die Haschall. Meine Frage wäre, unter dieser Bedingung, wenn man im Rampenlicht steht als Politiker, als Abgeordneter, als Generalsekretär, dann wollen alle Seiten plötzlich etwas von einem. Und dann muss man gut dastehen. Und man hat diesen Druck, allen zu gefallen. Auch wenn sie sagen, ich möchte einfach nur Politik machen, wie es richtig ist. Alleine diese Situation hat gezeigt, wie wahnsinnig schwierig das ist, wenn man sich ständig im Verteidigungsmodus und im Auftrittsmodus befindet. Verändert das die eigene Persönlichkeit?
Ja, das glaube ich schon. Also das ist natürlich auch ein Schritt, den ich jetzt, seitdem ich Generalsekretär geworden bin, ist ja noch einmal mehr Öffentlichkeit. Ich finde immer peinlich, wenn Politiker so tun, als ob sie alles wissen und alles wissen müssen. Und ich habe früher auch, also heute auch noch, wenn ich was nicht weiß, dass ich das auch offen zugebe. In den meisten Situationen kriegt man dafür eher eine Form von Anerkennung und Respekt. Also ich kann auch sagen, ich kümmere mich natürlich drum. Ist ja nicht so, dass ich das Thema denn ignoriere. Aber Leute, die rumschwafeln, sind mir als suspekt. Und insofern kann man, glaube ich, eher Fehler zugeben oder auch Nichtwissen zugeben oder auch Schwächen als Politiker mittlerweile doch mal thematisieren. Aber der Anspruch, dass Politiker irgendwie alles wissen müssen und dass Schwäche dann auch gegen eingerichtet werden kann, nicht der Anspruch, aber die Situation ist schon so. Also ich glaube, also wenn ich jetzt in der Situation hier sitzen würde, was ich nicht tun würde, aber wenn ich sagen würde, natürlich sind die Umfragen Mist und natürlich beunruhigt mich das und natürlich bin ich unsicher, wie es bei der nächsten Bundestagswahl wird, dann würde morgen ja im Newsletter von Herrn Bröker und Herrn Rypinski genau das thematisiert werden. Und ich würde es eh nicht sagen, aber unter der Situation erst recht nicht.
Aber vielleicht befruchten wir beide uns im Negativen dann ja doch auch. Weil Sie haben ja gerade eben auf Ihren Satz hingewiesen, ich habe dem Herrn Laschet einen mitgegeben. Und es bezog sich selbstverständlich darauf, dass Herr Laschet in einer Fußgängerpassage mit dem Mikrofon unter Druck gehalten wurde. Was sagen Sie zu Tönnies Fleischerei? Und dann hat er gesagt, ja, also nach meiner Kenntnis haben die Rumänen und die Bulgaren, die da arbeiten, das eingebracht aus ihrem Urlaub. In der verkürzten Variante klingt das wie ein, ich sag mal, latent rassistisch, die haben das eingeschleppt, wie so ein Trump, der sagte China-Virus. Klingbeil sieht als Generalsekretär sofort die Chance, was für ein Satz, geht gar nicht, müssen wir drauf. Sie machen doch genau die Reflexe dann in so einem Moment.
Und dann sagt der Klingbeil den bösen Satz, er soll sich dafür entschuldigen. Das ist ja eine Attacke ohne...
Sie haben ja gerade selber gesagt, Sie haben ihm einen mitgegeben. Da schwingt ja mit, man sucht ja die Schwäche beim anderen, um sie politisch zu nutzen.
Ja, aber dann soll er doch sagen, ich habe mich da noch nicht ausreichend mit beschäftigt, ich werde jetzt aber mal gucken, was da passiert ist. Aber stattdessen, und das sagt ja auch was über einen Politiker aus, wenn das Erste, was einem einfällt, nicht irgendwie die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie sind oder nicht irgendwie die Frage, ob meine Landesregierung in Nordrhein-Westfalen vielleicht anders hätte handeln können, sondern das Erste ist zu sagen, ja, aber die Bulgaren und die Rumänen,
Sie wissen es doch auch gar nicht. Vielleicht hat er mit dem Gesundheitsminister Laumann vorher telefoniert oder mit der Tönnies und der hat ihm gesagt, es ist die 3 Tage Urlaub und wir wissen ja gar nicht,
was
das
ist. Ja, aber dann soll er sich nicht äußern. Also es hat ja niemand gezwungen, das zu sagen.
Sie äußern sich auch aus Berlin sofort zu dem und wir sind ja auch nicht im Thema drin in vor Ort, was in NRW passiert. Ich sage nur die Reflexe.
Ich habe doch gesehen, was er gesagt hat.
Also einerseits sagen wir wollen das nicht und wir müssen auch mal verzeihen und Schwäche zeigen. Und sobald einer Schwäche zeigt, geht's drauf.
Also da müssen wir über Schwäche noch mal reden. Also Schwäche wäre meiner Definition gewesen, wenn er gesagt hätte, ich hatte heute den ganzen Tag Ministerpräsidentenkonferenz, ich habe davon gehört, ich werde mich schlau machen und dann werde ich dazu was sagen, aber jetzt gerade kann ich dazu nichts sagen. Aber in dem Moment, wo ich rausgehe und wo ich als Politiker erkläre, warum das so ist und dann noch in einer Situation, die aufgeheizt ist, sage, die Bulgaren und die Rumänen waren es, in dem Moment trage ich Verantwortung für das, was ich gesagt habe und muss dafür dann auch stehen können.
Man kann über den Fall natürlich jetzt vielfach reden, ob das dann schon irgendwie ein latent rassistischer Satz ist, wenn er das sagt, was er vorher im Grunde mitgeteilt bekommt, dass es vielleicht tatsächlich sie reingeschleppt hat. Wäre ja nicht schlimm, wäre dann eine Beschreibung der Sachlage. Ich sage nur, ich glaube, dass wir sowohl wir Politikjournalisten als auch die Politiker das eine wollen und das andere dann doch in der Realität tun. Nämlich die kleinen Fehlerchen, den Finger in die Wunde legen, weil wir uns doch einen kurzfristigen Gewinn dadurch erhoffen.
Nee, aber nochmal, jetzt kommt Frau Weißmann gleich wieder und sagt, das ist so klassische
Politik-Talk-Situation. Nee, das ist genau, ich gehe im Grunde auf das ein, was Frau Weißmann eben gesagt hat. Nämlich,
aber nochmal, in dem Moment, wo ich als Ministerpräsident dieser ganzen Sache eine Orientierung gebe und dem Ganzen eine Richtung gebe, in diesem Moment muss ich mir bewusst sein, welche Macht meine Worte haben.
Aber Sie hauen auch mal daneben, Herr Klingbeil, das kommt vor.
Ja, und dann sage ich das auch, also...
Ich glaube auch nicht, dass man sich davon freisprechen kann. Ich glaube nicht, dass jemand sagen kann, so, ich mache das nie. So, ich haue nie Phrasen raus. Ich greife nie den politischen Gegner an, weil das Spiel ist. Und die Frage ist so ein bisschen, ist dieses Spiel gut? Es ist offensichtlich nicht ganz schlecht, weil eine Demokratie ja darauf basiert, dass man sich auch profiliert als Opposition. Wir sind doch die ganze Zeit diejenigen, die meckern, wenn die Opposition zu leise ist, wenn die Regierung zu wenig angegriffen wird. Das heißt, es ist einerseits das Spiel, das wir erwarten, es ist aber andererseits ein Spiel, das schädlich ist. Und ich glaube, die Kunst ist zu erkennen, wo ist zu viel Druck schädlich.
Finde ich total spannend und für mich war jetzt zum Beispiel eine so eine Sache, wo ich auch mal diesen konkreten politkulturellen Bruch erlebt habe, war, ich komme jetzt zum letzten Koalitionsausschuss, aber aus ganz anderen Aspekten als die wir bisher diskutiert haben, weil ich es zum Beispiel total richtig fand, dass die von vornherein gesagt haben, wir machen nicht eine 26, 28 Stunden Dauersitzung, sondern wir unterbrechen einfach mal, gehen alle vernünftig pennen und verhandeln nächsten Tag weiter. So, also das war, weil Ich habe diese Koalitionsverhandlungen erlebt. Das war für mich übrigens eine riesige Drucksituation damals, weil ich irgendwie 2 Tage im Amt war und dann diese Verhandlungen organisieren musste. Ich habe Koalitionsausschüsse immer erlebt, so aus dem Begleitumfeld. Und dieser zum Klimapaket zum Beispiel, der fing irgendwie abends um 20 Uhr an und dauerte bis nächsten Tag um 16 Uhr. So lange sitzen die dann. Und dann gehen die vor die Presse und machen dann noch irgendwie alle weiter und so. Und und da von vornherein zu sagen, nee, wir nehmen uns mal eine Auszeit zwischendurch und wir führen mal ein normales Leben weiter, indem wir einfach nachts mal zu Hause schlafen, fand ich total spannend. Und da hat man ganz viel Druck rausgenommen. Und ich glaube, dass das am Ende für Entscheidungen besser ist. Also nicht dieses martialische, wir müssen irgendwie die Geilsten sein, weil wir können irgendwie 28 Stunden wach bleiben und wir kriegen noch die Ergebnisse hin. Also das ist zum Beispiel was, wo ich schon glaube, da kann man Politik kulturell auch mittlerweile was ändern. Und das, also mir liegt das und ich glaube, dass es sogar noch besser werden kann. Manuela Schwesig hat mal gesagt, sie macht ihre ganzen Koalitionsausschüsse in MacPom, macht sie ab morgens um 9 und um 18 Uhr können alle zu Hause bei der Familie sein. Finde ich auch so für die Lebensqualität viel besser.
Nachts zu Hause schlafen als Abgeordneter.
Verrückte Ideen. Lächerlich. Herr Klingbeil, Sie sind jetzt wie lange Generalsekretär? 1,5?
Dezember 2018.
Genau, okay. Haben Sie in dieser Zeit, wo Sie wirklich jetzt im Rampenlicht stehen, entwickelt man mehr Lust auf die erste Reihe, die erste Rolle oder aufgrund des auf jeden Fall gestiegenen Drucks sagt man sich, puh, wenn ich das hinter mir habe, das ist super, aber dann mache ich gerne auch wieder was Fachliches. Ich muss nicht mehr machen, ich muss nicht in dieser Scheinwerferfunktion sein.
Nee, also mir macht
mal so, mal so.
Erste Reihe schon Spaß. Okay. Ja, also doch, kann ich das sagen. Also das muss ja nicht das Leben lang sein. Also ich bin jetzt 42, bei mir wird es sicherlich auch andere Phasen im Leben geben und da habe ich auch Bock drauf dann irgendwann, aber mir macht das, was ich jetzt mache, Spaß und ich trage gerne Verantwortung.
Da könnte ja doch auch noch die Kanzlerkandidatur kommen, Herr Klingbeil. 42 ist ja blühendes Alter, jung, blühendes, ne? Leben, jung genug, alt genug,
kann auch viel passieren, genau.
Das Thema geklärt.
Genau, alles für gesagt.
Sie. Für Sie.
Mir macht erste Reihe Spaß und ich habe Bock auf Politik und ich genieße das gerade, dass ich das machen kann. Ich empfinde das als Privileg. Ich habe schwierige Phasen auch. Ich habe auch mal irgendwie, also gerade so in den letzten Wochen auch mal unruhige Nächte. Diese Corona-Zeit war krass, also weil sich für mich ja ganz viel geändert hat und weil ich ganz viele neue Situationen hatte. Man hat wenig diese Momente gehabt, wo man auf Veranstaltungen war, wo er einen auf die Schulter geklopft hat und gesagt, gut gemacht, weil die Veranstaltung gab es nicht mehr. Dafür hatte ich halt jeden Tag irgendwie 10 Unternehmer aus meinem Wahlkreis, die mir von ihren Existenzsorgen berichtet haben. Und da gehst du halt auch mal abends ins Bett und denkst so, das ist alles Mist, was hier gerade passiert. Also für mich hat sich vieles verändert und diese Drucksituation war krass, aber trotzdem mache ich das ja gerade gerne, dass ich in einer solchen Phase, wie sie gerade ist, das Land mitbestimmen kann. Und für mich ist es auch so, ich komme wirklich aus normalen Verhältnissen. Ich bin der Erste, der in meiner Family irgendwie Abi gemacht hat und der studiert hat. Und dass ich heute an der Spitze der Sozialdemokratie mitstehen darf, empfinde ich einfach als Privileg. Also, dass ich in diesem Land Politik machen darf. In anderen Ländern wäre mir der Weg an die Spitze der Politik verwehrt, weil ich nicht aus einem reichen Elternhaus komme. Und das ist sowas, und das ist was, wo ich ganz häufig auch drüber nachdenken kann und dann dazu komme, dass ich, also genießen klingt jetzt falsch, aber dass ich das als positiv empfinde, dass ich das machen kann, was ich gerade tue.
Vielleicht wäre das ja mal eine Programmatik, wieder an die Aufstiegswilligen zu denken und nicht nur an die, die man alimentieren muss als SPD.
In meiner SPD und in meiner Programmatik kommt das immer vor.
Wie schafft man es eigentlich als ehemaliger Mitarbeiter, auch ein Verbündeter und guter Bekannter des Altkanzlers zu sein, dem Verfechter und Ideengeber der Agenda 2010 und gleichzeitig befreundet mit dem, der am liebsten den demokratischen Sozialismus morgen einführen würde, Herrn Kühnert? Wie schafft man beide Welten?
Beides coole Typen, also es funktioniert. Und ich hab Schröder erzählt, dass ich hier bin heute. Er hat gesagt, du bist ja quasi mein Nachfolger. Das war sein Spruch. Ich glaube, ja. Er war der letzte Sozialdemokrat, der hier war. Oder der Erste auch eigentlich, ne?
Der
Einzige bisher, der hier war.
Bisher also der Einzige, ja.
Und auch der einzige Kanzler bisher in diesem Podcast.
Und auch bisher der Beste.
Also umso geehrter.
Der beste Kanzler, meinst du, ja.
Der beste Altkanzler. Nee, umso geehrter bin ich ja, dass ich heute hier als sein Nachfolger hier sein darf. Aber ich habe immer, also warum muss man sich dafür rechtfertigen, dass man mit 2 Leuten, die beide vernünftig sind, irgendwie gut auskommt? Das ist ja auch so, das ist auch so ein dummes, also du musst dich entscheiden, entweder oder, ja, oder es geht nur einer und der.
Aber wer sagt das denn?
Nö, ich habe ja genug Interviews schon gehabt, wo die Frage war, wie kann man denn mit Kühnert und mit Schröder befreundet sein?
Ja, aber deswegen heißt ja nicht, dass sie sich für einen entscheiden sollen.
Nee, aber das ist ja das Denken, was dahinter. Also, Herr Brücker, sind Sie nur mit Leuten befreundet, die genauso denken wie Sie.
Im Gegenteil, keinen einzigen.
Ja. Wäre doch schlimm. Also ich meine, das macht doch jemanden noch klein, wenn man sich nur Leute um sich rumsucht, die so denken wie man selbst.
Für mich ist eher die Frage als Generalsekretär der SPD, wie kriege ich die beiden Welten, die für etwas stehen in der Partei, eigentlich wieder unter einen Hut, wenn es in Richtung Bundestag
genau,
geht.
Genau, aber
für
jetzt
mich
ist die, die Frage befreundet und ich suche mir meine Freunde nicht ja, in der Funktion als Generalsekretär der SPD aus, aber ich habe vor Gerhard Schröder einen riesen Respekt vor dem, was er für das Land getan hat und ich finde, er ist ein cooler Typ und er ist jemand, der mir in ganz vielen Situationen geholfen hat, auf dessen Rat ich immer nicht immer gehört habe, aber zumindest hat es mir an ganz vielen Stellen was bedeutet. Und Kevin Kühnert ist jemand, mit dem ich im Hier und Heute Politik mache und wo ich sage, wir beide haben ganz anderen Stil, als das bei Schröder der Fall ist. Aber Kevin und ich haben noch viel vor zusammen und das passt schon zusammen.
Cool, danke.
Herr Klingbeil, wir bedanken uns für dieses Gespräch, hoffen, dass Sie auch noch viel vorhaben und dann auch in welcher Funktion auch immer, immer wieder gerne in diese Überstunde kommen.
Es ist sehr angenehm hier, das darf ich auch nochmal sagen. Ich bin zum ersten Mal auf dem Schiff, bin begeistert und danke, dass ich da sein durfte. Und
wir haben pünktlich wieder angelegt am Schiffbaudamm, sodass wir die namentliche Abstimmung auch schaffen werden. Vielen Dank.
Merci.
Vielen Dank auch an Sie dort draußen. Tschüss, tschüss. Marina, zum Wohl.
Bitte.
Wobei es ja die erste Überstunde war, wo wir... Ah nee, mit Gerhard Schröder hatten wir auch schon während der Überstunde ein Weinchen, richtig?
Ja. Ja. Aber ganz ehrlich, das gehört doch auch zu so einer Überstunde dazu.
Und es war ja auch abends, es war eine Überstunde und es waren 3 von 3, die ein Weinchen wollten.
Und es war auch sehr intensiv zwischendurch. Mhm. Ich fand es sehr schön, dass du in diesen Politikjournalisten-Duktus verfallen bist. Und damit hatte man direkt dieses anschauliche Beispiel, wie funktioniert der Betrieb und was ist in der Betriebslogik vielleicht teilweise schädlich.
Du hast mich voll erwischt und trotzdem denke ich dann manchmal, ich will dieses Talkformat genauso haben, wie wir es konzipiert haben. Und ich bin so froh, dass wir eigentlich diesen Begriff haben, der weggeht vom Alltäglichen. Und dann erwische ich mich dabei, dass einer sagt, man muss auch mal Schwäche zeigen, wir müssen ruhiger, gelassener werden. Und dann haut er aber sofort bei einem politischen Gegner den Tweet raus, Herr Laschet, so geht's aber gar nicht.
Und da hast du nämlich absolut recht gehabt zu sagen, so wie Sie das gerade formuliert haben, einen mitgegeben ist genau dieselbe Spiellogik. Ja. Und
genau.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand sich davon freisprechen kann.
Nein, genau. Ich meine das auch nicht als Vorwurf oder Angriff. Ich glaube, wir ticken eben dann so. Wir Politikjournalisten und die Politiker eben auch. Einerseits wollen alle sich gegenseitig verzeihen, Schwäche zeigen dürfen. Und wenn es dann einer tut, also ich sage mal nur ein Beispiel, Hannelore Kraft, die gesagt hat, ich gehe nie nach Berlin. Ich möchte das einfach nicht. Ich bin eine Politikerin fürs Land. Was haben wir Journalisten, aber auch andere Bundespolitiker, sie dafür eigentlich fertig gemacht, dass sie das gesagt hat, obwohl es wirklich einfach ihre Überzeugung war. Ich bin dafür nicht gemacht, ich will das nicht.
Ich fand dieses Gespräch sehr schön und ich würde das gerne mit ein paar anderen PolitikerInnen noch fortsetzen. Nicht genau das Thema, aber rund um, was könnten wir eigentlich real verändern am Politikbetrieb, damit er unterm Strich besser für alle ist. Und sowas wie nachts zu Hause schlafen ist einfach mal eine verdammt gute Idee.
Total, total. Warum machen die Koalitionsverhandlungen per se einfach nachts, damit es so aussieht, sie hätten wirklich das Beste für sich rausgeholt?
Hm. Was wir ihn nicht gefragt haben, war, wie er selbst mit Druck umgeht, wie er das ausgleicht.
Ja, das stimmt. Das hat er uns zum Glück danach erzählt und wir haben auch die Erlaubnis, es jetzt erzählen zu dürfen. Er hatte ja jüngst im Spiegel diese Geschichte, 3-4 Seiten über sein Hanteltraining und sein Fitness. Und er sagt, das ist sein Ausgleich geworden. Er hat 16 Kilo abgenommen. Lars Klingbeil hat 16 Kilo abgenommen, ich glaube in einem Jahr oder so. Das ist schon irre. Und er macht Sport, er macht Hanteltraining, er hat seine klaren Personal Fitness Kurse. Und er hat uns auch erzählt, wann er selber den Druck am meisten gespürt hat. Und das war interessant, weil er war gerade 3 oder 4 Tage Generalsekretär, als die Koalitionsverhandlungen begonnen haben. Und Peter Altmaier, der Kanzleramtschef, damals noch ihn zu sich nach Hause geladen hat. So, jetzt lass uns mal die Koalitionsverhandlungen vorbereiten. Und das ist natürlich Augenhöhe Kanzleramtschef, Angela Merkels wichtigster Mann und er, der neue, frische Generalsekretär. Ich kann verstehen, dass man dann eine erhöhte Drucksituation spürt, ja.
Das stimmt. Und ich finde, dafür wirkt er sehr geerdet, wirkt durchaus aufrichtig. Ja, und ich möchte ja männliche Politiker nicht immer auf ihr Aussehen reduzieren, aber sieht auch sehr, sehr gut aus.
Marina, so ein Satz jetzt von dir.
Was?
Das ist ja wirklich sowas von nicht inhaltlich.
Ich weiß. Auch mit großer
Absicht. Ich freue mich, dass du doch nicht nur die kluge Intellektuelle in diesem Talk bist. Übrigens, darf ich auch als Mann sagen, dass er eigentlich ganz gut aussieht?
Ich meine gut aussehen tatsächlich im Sinne von...
Er hat was.
Nein. Nicht... Ah... Oh.
Das wird alles gesendet, Marina.
Er hat gesagt, dass er sich in der ersten Reihe wohlfühlt.
Ja, das fand ich sehr spannend.
Und ich fand das glaubwürdig. Mhm. So, er sieht in der Rolle scheint er sich tatsächlich ganz okay zu fühlen.
Und ich fand es überraschend. Ich fand es überraschend, dass er so deutlich dann doch den Anspruch formuliert hat, ich fühle mich wohl jetzt hier im Scheinwerferlicht. Ich will nicht zurück in die Rolle des Fachpolitikers. Habe ich so von ihm noch nicht gehört.
Was ich schade finde, wir haben so wenig Digitalos unterwegs.
Ja, aber wie toll wäre es, wenn ein Digitalo auch mal erste Reihe ist?
So wie Saskia Esken?
Funktioniert ja richtig gut.
Hey, meine Interessen werden durchgesetzt.
Ja, Marina, aber weißt du, es bringt auch nichts, wenn ein Digitalo erste Reihe ist und dann eigentlich keine Autorität im Land hat. Also ich kenne Frau Esken ja noch gar nicht. Ich sagte ja nur, aber die wahrnehmen, wir werden sie ja bald kennenlernen. Ich freue mich sehr auf die Überstunde mit Frau Esken. Aber es ist doch schade, wenn jemand, der so wichtig für die Digitalszene ist, so wenig Autorität als Person in dem Amt gewinnt.
Ich freue mich sehr auf unsere Überstunde mit Saskia Esken.
Ich spüre, das wird eine Geschichte 2 gegen 1.
Ich werde nachsichtig sein.
Ja, bitte sei lieb zu mir. War schön. Komm bald wieder und bleib bitte gesund, Marina.
Sehr gerne.
Dankeschön.